Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber wird neuer CSU-Chef und Günther Beckstein soll bayerischer Ministerpräsident werden. In Afghanistan bietet Präsident Karzai den Taliban einen Regierungsposten an und wiederholt seine Gesprächsbereitschaft. Der UNO-Sondervermittler erreicht Burma und auf den Straßen in Rangun herrscht angespannte Ruhe. Dann: Strauss-Kahns Wahl zum Chef des Währungsfonds war zwar absehbar, seine Politik aber wird Neues bieten. Und: ein Besessener jenseits von Stuhl und Liege oder mehr als das Übliche vom Universalgenie Le Corbusier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Der bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber ist neuer Parteichef der CSU. Er wird damit Nachfolger von CSU-Chef Edmund Stoiber, der nach 9 Jahren aus dem Amt scheidet. Huber hat sich auf dem Parteitag in München im ersten Wahlgang mit 58% der delegierten Stimmen klar durchgesetzt. Auf Bundesagrarminister Horst Seehofer entfielen 39%. Chancenlos war die Fürther Landrätin Gabriele Pauli mit 2% der Stimmen. Sie hatte wesentlich zum Rückzug Stoibers beigetragen. Stoiber selbst wurde nach der Wahl Hubers einstimmig zum CSU-Ehrenpräsidenten gewählt. Zuvor hatte der Münchner Parteitag fast einstimmig beschlossen, dass der amtierende bayerische Innenminister Günther Beckstein Nachfolger Stoibers als bayerischer Ministerpräsident werden soll. Beckstein ist damit CSU-Spitzenkandidat an der kommenden Landtagswahl in Bayern. Der afghanische Präsident Hamid Karzai ist bereit, persönlich Friedensgespräche zu führen mit Taliban-Führer Mullah Omar und mit Milizenführer Gulbuddin Hekmatyar. Karzai erklärte in Kabul, er sei auch bereit, die radikal-islamischen Taliban und Hekmatyars Rebellen an der Regierung zu beteiligen. Omar und Hekmatyar stehen auf der Fahndungsliste der USA. US-Präsident Bush und UNO-Generalsekretär Ban stünden hinter seinem Vorstoß, sagte Karzai, der zuvor aus den USA zurückgekehrt war. Bedingungen für die Friedensgespräche, etwa der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan, lehnte Karzai ausdrücklich ab. Stunden vor dem Angebot Karzais hatte in der Hauptstadt Kabul ein Selbstmordattentäter in einem Armeebus 30 Menschen mit in den Tod gerissen. 30 weitere Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag bekannten sich die Taliban. 4 in Afghanistan verschleppte Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, sind befreit worden. Das bestätigte das IKRK. Der Mazedonier, der Burmese und die beiden Afghanen seien wohlauf, sagte ein Sprecher der Provinzregierung in Afghanistan. Die 4 waren bei Bemühungen, einen ebenfalls entführten deutschen Ingenieur freizubekommen, vor 3 Tagen selbst verschleppt worden. Über das Schicksal des Deutschen gibt es keine neuen Erkenntnisse. In Burma ist der UNO-Sonderbeauftragte Ibrahim Gambari eingetroffen. Gambari soll die burmesischen Militärmachthaber zu einer friedlichen Lösung des Konflikts bewegen. Auch die wichtigsten Verbündeten Burmas, China und Japan, forderten die Militärjunta inzwischen auf, die Stabilität im Land friedlich wiederherzustellen. Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao kündigte an, mit der UNO bei der Lösung der Krise zusammenzuarbeiten. Das Welternährungsprogramm der UNO hat vor einer Lebensmittelknappheit in Burma gewarnt. Rund 500.000 Menschen seien von den Nahrungslieferungen abgeschnitten. Besonders betroffen seien Kinder und kranke Menschen. In der Metropole Rangun ist es auch heute zu vereinzelten Zusammenstößen gekommen. Die Sicherheitskräfte gingen mit Schlagstöcken gegen die Demonstrierenden vor. In Genf, Paris und Brüssel fanden Solidaritätskundgebungen mit der burmesischen Demokratiebewegung statt. In Genf versammelten sich 250 Personen. Sie waren einem Aufruf der Vereinigung Schweiz-Burma gefolgt. Auf den Malediven sind bei einer Bombenexplosion 12 Touristen verletzt worden. Der Sprengsatz detonierte in einem Park nahe der größten Moschee von Male, der Hauptstadt des Inselstaates. Über die Hintergründe ist nichts Näheres bekannt. Die Regierung hat eine Untersuchung eingeleitet. Sie nimmt den Vorfall nach eigenen Angaben sehr ernst, weil sie um den guten Ruf der Malediven fürchtet. Die Inselgruppe im Indischen Ozean ist ein Ferienparadies und wird jedes Jahr von über 500.000 Touristen besucht. In der englischen Atomanlage Sellafield sind 4 alte Kühltürme gesprengt worden. Die mehr als 80 Meter hohen Türme waren Teil des Atomkraftwerks Calderhall, das Königin Elisabeth 1956 eingeweiht hatte. Calderhall gilt als das älteste kommerziell betriebene Atomkraftwerk der Welt. Es produziert seit 4 Jahren keinen Strom mehr. Das Atomzentrum Sellafield an der Nordwestküste Englands ist umstritten. Es ist neben dem französischen La Hague die größte Wiederaufbereitungsanlage für Atombrennstäbe in Europa. Ob ein Ausländer oder eine Ausländerin reich genug ist, um pauschal besteuert zu werden, entscheidet weiterhin jeder Kanton für sich alleine. Die kantonalen Finanzdirektoren verzichten auf eine einheitliche Regelung. Die Pauschalbesteuerung werden die Kantone künftig aber alle gleich handhaben wie der Bund. Das heisst, Ausländer werden mit dem Fünffachen des Mietzinses bzw. des Eigenmietwerts besteuert. Auf die Empfehlung eines Mindeststeuerbetrags verzichteten die Finanzdirektoren allerdings. Laut einer Erhebung der Finanzdirektoren werden in der Schweiz zurzeit 4.000 reiche Ausländer pauschal besteuert. Dies bringe dem Staat jährlich 390 Millionen Franken ein. Und nun zum Sport, die Tagesübersicht von Michel Burch.
Der Mountainbiker Christoph Sauser gewinnt nach WM Gold den Marathontitel auch noch an der Europameisterschaft. Der Berner verteidigte im deutschen St. Wendel seinen Titel. An der Radweltmeisterschaft in Stuttgart konnten die Schweizerinnen im Straßenrennen nicht in die Titelkämpfe eingreifen. Beste Schweizerin auf Platz 19 wurde Seraina Traxel. Priska Dobmann beendete das WM-Rennen auf Rang 26. Karin Thürig wurde enttäuschende 53. Beim Formel-1-Rennen in Japan starten die McLaren-Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso aus den Positionen 1 und 2. Aus der zweiten Startreihe nehmen die Ferrari-Piloten Raikkonen und Massa das Rennen in Angriff. Der BMW-Sauberpilot Nick Heidfeld startet aus Position 5, sein Teamkollege Robert Kubica aus Position 9. Das Rennen findet morgen um 6:30 Uhr Schweizer Zeit statt. Fußball. 2 Begegnungen der Super League werden heute gespielt. Nach 22 Minuten steht es zwischen den Grasshoppers und den Young Boys 1:0 und zwischen Luzern und Zürich 0:0.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1, die weiteren Themen. Bemüht, bewährt, berechenbar. Der neue Stoiber heißt Huber. Bericht aus Bayern. Angesagt, angenommen, ausgeschert. Dominique Strauss-Kahn hält als Chef des Währungsfonds Überraschendes bereit. Eingeschüchtert, eingefahren, eingedämmt. Das Militär sorgte in Burma heute für beinahe leere Straßen. Dann Weibeln, Werben, Weichenstellen. Der Besuch in der Ukraine im Schlussspurt vor der morgigen Wahl. Und stilprägend, selbstüberzeugt und ein bisschen schizophren. Der Gigantomane Le Corbusier und seine avantgardistische Weltanschauung. Dieser Tage gibt es so einige Abstürze in München am größten Volksfest der Welt. Allerdings, die CSU-Abgeordneten waren gut beraten, ihren Parteitag mit klarem Kopf zu besuchen. Schließlich ging es am Nachmittag um die Zukunft der Partei und die war selten so offen. Die Regelung der Nachfolge Edmund Stoibers an der CSU-Spitze wurde erstmals zur echten Kampfwahl, die, wie berichtet, der bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber gewann. Dass Günter Beckstein bayerischer Ministerpräsident werden soll, das war allerdings unumstritten. Vom CSU-Parteitag in München, Ursula Hürzeler.
Edmund Stoiber legte sich heute nochmals richtig ins Zeug. Und seine Erfolgsbilanz strotzte vor Superlativen. Kurzum, sein Nachfolger, so Stoiber, übernehme Partei und Land im erstklassigen Zustand. Dafür gab es 2 Minuten langen Applaus, doch die Delegierten wollten nur noch eins, nach vorne schauen und den neuen küren. Huber oder Seehofer hieß die große Frage, doch am höchsten war die Spannung, als Gabriele Pauli zum Mikrofon schritt. Am Aschermittwoch in Passau war die Fürther Landrätin noch ausgebuht worden. Heute herrschte während ihrer Rede fast Grabesstille. Sie, sagte Kandidatin Pauli, wolle, dass ihre Partei offener werde, mehr auf die Basis setze und die Inhalte. Pauli bemühte sich sichtlich, die Wogen der letzten Monate zu glätten. So warb sie zwar auch heute dafür, die Ehe künftig auf zunächst 7 Jahre zu begrenzen, doch mehr als Anregung denn als Forderung. Es nutzte nichts. Gabriele Pauli fiel bei den Delegierten hochkant durch. Am Schluss waren es gerade 24, die für sie als CSU-Chefin stimmten. Horst Seehofer erging es da besser. Offenbar haben ihm viele seine außereheliche Affäre verziehen, umso mehr, als sich der Bundeslandwirtschaftsminister heute als reuiger Sünder gab und ein beherztes Bekenntnis zur Familie ablegte.
In dem Wissen um die Unvollkommenheit, auch in dem Wissen, meine Damen und Herren, dass Ehen in Schwierigkeiten geraten können oder gar scheitern können. Meine Damen und Herren, dürfen wir niemals wegen dieser Unvollkommenheit unsere Wertmaßstäbe relativieren oder verändern. Und deshalb stehe ich zum Schutz von Ehe und Familie. Ganz ohne Zweifel.
Seehofer holte immerhin fast 40% der Stimmen. Ein Ergebnis, das die Delegierten noch zusätzlich versüßten, indem sie ihn glanzvoll als CSU-Vize bestätigten. Am Schluss aber kam dann alles so, wie es nach dem Stoiber-Sturz in Kreuth schon ausgemacht war. Günter Beckstein, der bayerische Innenminister, wird neuer Ministerpräsident und Erwin Huber, der Wirtschaftsminister, führt künftig die Partei. 58% der Delegierten standen hinter ihm.
Ich danke für dieses große Vertrauen und ich bitte alle, dass wir zusammenstehen und zusammenhalten.
Denn das ist für die CSU jetzt das Wichtigste, dass sie wieder Tritt fasst und auch im nächsten Jahr nach den Landtagswahlen in Bayern mit absoluter Mehrheit weiterregieren kann. Aber ein einfaches Weiter-so wird es für die Partei trotzdem nicht geben. Dieses Wochenende markierte eine Zäsur, ja war vielleicht sogar ein bisschen historisch. Denn wann hat es das bei der CSU schon einmal gegeben, dass eine Frau im Zentrum stand? Gabriele Pauli hat heute zwar haushoch verloren, doch sie hat mit ihrem Aufbegehren gegen den autoritären, ja fast schon absolutistischen Führungsstil von Edmund Stoiber Maßstäbe gesetzt. Die Neuen werden stärker auf die Basis hören, nicht jede Kritik künftig großzügig übergehen. Günter Beckstein hat jedenfalls die Lektion aus dem erzwungenen Stoiber-Rücktritt gelernt. Er hat die CSU-Rebellin Pauli heute öffentlich zu einem Gespräch eingeladen.
Das war Ursula Hürzeler direkt aus München. Wieder ein Franzose an der Spitze einer internationalen Finanzorganisation, wieder ein Europäer auf dem Chefsessel des Währungsfonds IWF. Die gestrige Wahl von Dominique Strauss-Kahn, dem früheren französischen Finanzminister, ist kaum überraschend und erscheint als courant normal. Gründlich betrachtet ist DSK, wie man ihn in Frankreich nennt, genau das nicht. Er steht für einen anderen Währungsfonds, eine neue Politik, wie unser UNO-Korrespondent Markus Mucklin in Washington erklärt.
In Santiago in Chile weilte Dominique Strauss-Kahn am Tag seiner Wahl zum neuen Währungsfondschef. Er hatte vor einem Forum der lateinamerikanischen Linken gesprochen zum Thema gerechte Entwicklung und sozialer Zusammenhalt. Der Auftritt in Chile hat Symbolwert, er weckt aber auch Erwartungen. Denn niemand anders hat den Währungsfonds in den letzten Jahren so harsch kritisiert wie Lateinamerikas Linke, die auf dem Subkontinent inzwischen den politischen Takt angibt. Und sie übte nicht nur Kritik. Lateinamerika, von Argentinien über Brasilien bis Bolivien, Ecuador und erst recht Venezuela, wandte sich verärgert vom Währungsfonds ab. Die Staaten zahlten Milliardenkredite zurück und müssen sich deshalb nicht mehr von der Währungszentrale in Washington dreinreden lassen. Der neue Boss des IWF zeigt Verständnis und sogar noch mehr. Der Währungsfonds habe katastrophal gehandelt, in Argentinien habe sich seine Politik verheerend ausgewirkt, räumte Strauss-Kahn vor kurzem ein und distanzierte sich damit von seinen Vorgängern in der IWF-Zentrale, auch wenn er seinen Compatriot Michel Condessu und dessen Nachfolger Horst Köhler nicht namentlich nannte. War es nur Wahltaktik, um Stimmen zu gewinnen? Vielleicht auch. Denn Strauss-Kahn wollte nicht nur als Günstling Europas und der USA an die Spitze des IWF gewählt werden. Er warb deshalb um die Stimmen des Südens, ging auf Werbetour nach Afrika, Asien und zuletzt Lateinamerika. Doch Strauss-Kahn hat wohl nicht nur geschmeichelt, denn er weiß, der Währungsfonds befindet sich in der schwierigsten Situation seiner 60-jährigen Geschichte. Nicht nur Lateinamerika, auch Asien schert sich nicht mehr um das, was die Währungszentrale in Washington ausheckt. Und doch braucht es einen internationalen Währungsfonds, Die momentanen Turbulenzen auf den Finanzmärkten sind nur der jüngste Beleg dafür. Im Zeitalter der Globalisierung lassen sich Krisen eben nicht nur national bewältigen. Doch es braucht den Währungsfonds nur, wenn er sich nützlich macht, wenn er großen Teilen der globalen Wirtschaft nicht zur Last fällt, wie beispielsweise vor 10 Jahren in Asien, als der IWF mit seiner Intervention die Lage nur noch schlimmer machte. Es braucht deshalb einen anderen Währungsfonds, einen, bei dem nicht mehr die USA und die Europäer allein den Kurs bestimmen. Genau das hat Dominik Strauss-Kahn versprochen. Man wird ihn dereinst, aber an diesem Versprechen auch messen.
Markus Mucklin. Die burmesische Militärjunta erklärte den Aufstand der letzten Tage heute für beendet. Genauer wäre gewesen, der Aufstand sei blutig niedergeschlagen worden. Augenzeugenberichte und Satellitenaufnahmen lassen vermuten, die Polizei habe mehrere Dutzend Menschen erschossen. Trotz der Repression sind aber wieder ein paar hundert Demonstranten auf die Straße gegangen. Die buddhistischen Mönche allerdings blieben eingeschlossen in ihren Klöstern. Die Lage in Burma, Rangoon am Samstag, ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska berichtet.
Die gewaltsame Niederschlagung der Protestbewegung in Birma hat erste Auswirkungen. Deutlich weniger Menschen beteiligen sich an den Demonstrationen und schon gestern waren so gut wie keine buddhistischen Mönche mehr an den Protestmärschen beteiligt. Die Sicherheitskräfte hatten hunderte Mönche verhaftet und viele Klöster und Pagoden abgeriegelt, um die Mönche, die bislang die Protestbewegung anführten, von der Straße fernzuhalten. Seit die Bilder von der Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in den Straßen von Rangoon auf allen Fernsehkanälen im Ausland zu sehen sind, bleiben die Touristen fern. Zeitungsberichten zufolge wurden bereits viele gebuchte Urlaubsreisen nach Birma storniert. Nicht nur für Reisen nach Rangoon und Mandalay, sondern auch in andere Regionen des südostasiatischen Landes, sagte der Chef der Mekong-Delta-Reiseagentur Naruvarat Chantawal der thailändischen Tageszeitung Bangkok Post. Der Tourismus ist zwar nicht der bedeutendste Wirtschaftszweig des an Bodenschätzen und Edelsteinen reichen Landes, aber die finanziellen Einbußen in der Tourismusbranche treffen vor allem die Militärführung. Fast die gesamte Tourismusindustrie in Birma ist in der Hand der Militärs, von denen einige persönlich an Reiseunternehmen und Hotelressorts beteiligt sein sollen. Schon vor Jahren hatte sich deshalb die unter Hausarrest stehende Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi gegen Urlaubsreisen nach Birma ausgesprochen. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass sich die Bedingungen schnell verbessern. Durch die brutale Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten wurde die Protestbewegung, der sich noch vor einer Woche mehr als 100.000 Menschen angeschlossen hatten, empfindlich geschwächt.
Eigentlich sind viele in der Ukraine der politischen Misere überdrüssig, in der das Land seit der Orangen Revolution steckt. Doch aller Politikmüdigkeit zum Trotz werden morgen Sonntag wohl viele wählen gehen, denn die Bürgerinnen und Bürger stehen, anders als in Russland, tatsächlich vor einer echten Auswahl. Zwar klingen die Versprechen der beiden politischen Lager ähnlich, aber sie stehen für sehr unterschiedliche Werte und Zukunftsmodelle. Sie sprechen nicht nur jeweils andere Regionen des Landes, sondern oft unterschiedliche Generationen an. Max Schmid berichtet aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.
Valentina hat ihr Wahlzelt am schönsten Punkt von Odessa aufstellen dürfen, auf der Promenade, unmittelbar neben der berühmten Treppe, die zum Meer hinunterführt. Jeden Tag ist die freundliche 65-jährige Frau da und preist Broschüren und Zeitungen an. Bei genauerem Hinsehen erweisen sich diese jedoch als ziemlich schmutzige Kampfblätter. Valentina liest übers Megafon halbe Artikel vor. Da hört man von wüsten Verstrickungen der orangen Politikerin Julia Timoschenko. Für Valentina und viele der meist älteren Passanten, die stehen bleiben, ist diese kämpferische Politikerin, die nach der Orangen Revolution 8 Monate Ministerpräsidentin war, schlicht des Teufels. Von der Vorstellung, dass diese Frau, die angeblich alles bekämpft, was ihnen lieb ist, nach den Wahlen wieder Premierministerin werden könnte, graut es ihnen. Lieb ist ihnen die Erinnerung an die Sowjetzeit. als gut gebildete Leute wie die pensionierte Naturwissenschaftlerin Valentina im Alter anständig leben konnten. Lieb ist ihnen die russische Sprache, die man in Odessa zwar spricht, die aber nichts gilt, wenn man staatliche Anträge und Formulare ausfüllen muss. Und wichtig ist ihnen eine enge Beziehung zu Russland. Doch die Orangen wollen in die NATO und in die EU. Sie sind nach ihrer Einschätzung bereit, ukrainische Interessen an den Westen zu verkaufen und mit Bush und dem Vatikan gegen das Russland von Putin zu paktieren, den sie hochschätzen. Unter den Zuhörern vor dem Zelt ist auch ein junger Mann in sportlicher Kleidung mit einem Mountainbike. Es ist Ihor. Er sagt mir später, er engagiere sich in einer Bürgerbewegung und sammle Material über den Wahlkampf. Ihor glaubt zu wissen, dass die Partei der Regionen von Premier Janukowitsch die Zeitungen verbreiten lasse, aber sie tue dies unter einem Decknamen, um sich vor Verleumdungsklagen zu schützen. Ihor ist 26 und schreibt an einer juristischen Doktorarbeit. Seine ersten politischen Erfahrungen hat er im Widerstand gegen das korrupte Regime von Kutschma und dann natürlich vor und während der Orangen Revolution von 2004 gemacht. In Odessa habe damals die eine Hälfte für Juschtschenko, die andere für Janukowitsch gestimmt. Seitdem habe die orange Mannschaft ihre Wähler stark enttäuscht. Die Leute hätten riesige Hoffnungen auf Juschtschenko gesetzt. Sie dachten, er werde mit einem Sack voll Geschenken, mit höheren Löhnen und Renten kommen und alle bescheren wie Väterchen Frost. Auch Ihor ist von den orangen Parteien enttäuscht. Seiner Meinung nach sind deren Programme in diesem Wahlkampf voller populistischer Sprüche und unterscheiden sich in vielen Themen im Grunde kaum von den Wahlversprechen ihrer Gegner. Aber Ihors politisches Engagement für eine demokratische und europäische Ukraine ist ungebrochen, vor allem in der Bürgerbewegung will er mitmachen. Nur brauche es halt einfach verdammt viel Zeit und Geduld. Etwas habe sich mit den Ereignissen von 2004 grundlegend verändert. Viele Leute haben sich endgültig von dem Vorurteil verabschiedet, das Volk könne nichts verändern. Das Volk hat verstanden, dass es mitentscheiden kann. Nur leider sind die Parteien, die es wählen kann, ziemlich unglaubwürdig und prinzipienlos. Das stimmt Ihor traurig.
Der Bericht aus Odessa von Max Schmid. Odessa ist morgen auch Ausgangspunkt der Reportage über die Ukraine, ein Land, das geteilt ist, aber nicht gespalten. Zu hören morgen im International nach dem Echo um 18.30 Uhr hier auf DRS1. Als Charles-Édouard Jeanneret kam er 1887 in La Chaux-de-Fonds zur Welt. Doch unsere Wohnzimmer eroberte er als Le Corbusier. Mehr noch, er revolutionierte die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Le Corbusier war ein Meister, der Architektur und Städtebau beeinflusst hat wie kaum ein zweiter. Zu seinem 120. Geburtstag zeigt das Vitra Design Museum im Deutschen Weil am Rhein, dass Le Corbusier weit mehr war als ein Architekt. Es zeigt ihn als Maler, Zeichner, Sammler und Autor und erklärt, weshalb Le Corbusier vieles vorweggenommen hatte, was heute bei Architekten gang und gäbe ist. Karin Salm.
Wenn uns Le Corbusier auf der 10-Franken-Note entgegenblickt, im schwarzen Anzug mit akkurater Fliege und der runden, markanten Brille, die er wie ein zweites Augenpaar auf die Stirn geschoben hat, dann wird sofort klar, hier zeigt uns jemand, wie er als Architekt gesehen werden will. Als rationaler, analytisch denkender und systematisch handelnder Mensch. Einer, der Großes vollbringen will und kann, der in seinem Leben nicht nur gegen 50 Bauwerke realisiert hat, sondern davon auch in über 50 Artikeln und nahezu 80 Büchern Kunde getan hat. Dazu Ausstellungsmacher Matteo Kries vom Vitra Design Museum.
Le Corbusier war eigentlich besessen davon, nicht nur zu bauen, sondern auch davon, seine Ideen der Menschheit mitzuteilen. Er war schon sehr von sich selbst überzeugt natürlich und hatte einfach den großen Drang, dann alles, was er baute, sofort zu publizieren, aber auch den gesamten gedanklichen Hintergrund mitzuteilen. Er dachte aber nicht nur über Architektur nach, sondern auch über Kultur im Allgemeinen, über Gesellschaften und baute so also ein Werk, was nicht nur aus Gebäuden bestand, sondern aus allen möglichen Weltanschauungen.
Das heißt, Charles-Édouard Jeanneret, der sich ab 1920 Le Corbusier nennt, hat vor über 80 Jahren genau das gemacht, was heute bei Architekten beinahe zum guten Ton gehört. Publizieren, kommunizieren, Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit erregt hat Le Corbusier unter anderem 1932 mit seinen Plänen für Algier, wo er vorschlug, langgestreckte, gigantomanische Wohnblöcke entlang der Küste zu platzieren. Eine Autobahn auf den Dächern der Wohnblöcke sollte die Stadt erschließen. Dieser fast schon beklemmende Gigantismus scheint die Stimmung aktueller Projekte vorwegzunehmen, wie sie westliche Architekten in Asien oder den Golfstaaten zurzeit vorantreiben.
Die Tatsache, dass Le Corbusier diese Projekte eigentlich konzipierte als geniale Panoramen, als Bilder, die eigentlich bestimmte Orte erst bekannt machten, da muss man sagen, auch das sind Merkmale, die das Baugeschehen in vielen heutigen Ländern kennzeichnet. Also er hat schon Architektur als Marketing und als Nachdenken über ganze Landschaften hat er eigentlich praktiziert.
Interessanterweise wischt Ausstellungsmacher Matteo Kries Widersprüche in Le Corbusiers Schaffen nicht unter den Tisch. Da ist auf der einen Seite Le Corbusiers ehrliche Bewunderung für die traditionelle arabisch-islamische Kultur, die er als wesentliche Inspirationsquelle wahrnimmt. Auf der anderen Seite entwirft er seine Algierpläne, die das pure Gegenteil verkörpern, in denen er sich blind zeigt für die Feinheiten und Eigenheiten lokaler Bauformen.
Wie das zusammengeht, ist sehr schwer zu erklären. Ich denke, es ist nur so zu erklären, dass er als Person einfach diese beiden Seiten in sich hatte und natürlich am Ende Architekt war, der einfach bauen wollte und dem diese Länder als die idealen Orte erschienen, wo er einfach auch ungestört, muss man sagen, von irgendwelchen europäischen Regelungen seine Ideen ausprobieren konnte.
Die Ausstellung im Vitra Design Museum schreckt vor den Ambivalenzen, wie sie in der heutigen Architekturszene ja übrigens auch zu finden sind, nicht zurück und zeigt dabei gleichzeitig klug auf, wie aktuell Le Corbusier ist, der in einer Woche 120 Jahre alt geworden wäre.
Karin Salm. Die große Le Corbusier-Schau im Vitra Design Museum in Weil am Rhein dauert bis nächsten Februar. Das Echo der Zeit aber ist hier zu Ende. Verantwortlich waren Martin Durre und für die Nachrichten Daniel Knoll, am Mikrofon Simon Fazer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.